Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und an diesem grünen Donnerstagabend, da das Osterfest beginnt, wollen wir wissen, wie steht es darum, Verwandte zu besuchen, die es seit dem vergangenen Jahr besonders schwer hatten, die Menschen im Pflegeheim. Wir besuchen auch Berlin, weil dort zwei Frauen um den Posten der regierenden Bürgermeisterin Wahl kämpfen. Und wir schauen ins Saarland, das mehr Ärzte aufs Land schicken will. Guten Abend. Ostern beginnt an diesem Abend das höchste christliche Fest, ein Familienfest. Früher gehörte es bei vielen zur Tradition, die Mutter oder den Vater aus dem Pflegeheim abzuholen oder sie dort zu besuchen. Das war fester Bestandteil von Ostern. Nun aber findet Ostern wieder unter Pandemiebedingungen statt. Im vergangenen Jahr herrschte ein Besuchsverbot. Schlimme Szenen spielten sich ab. Ich kann mich noch an den Mann erinnern, der vor dem Pflegeheim stand und weinte, weil er seine demente Frau nicht besuchen durfte. Viele Menschen haben gelitten, die in den Zimmern und die draußen vor der Tür. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte im September eingeräumt, das war ein Fehler, auch wenn es damals um den Schutz der Alten und Kranken ging. Und dieser Fehler sollte sich nicht wiederholen. Viel ist seither passiert. Es wurde geimpft, die Testkapazitäten wurden ausgeweitet. Aber wie steht es um die Freiheit der Menschen in den Pflegeheimen in diesem Jahr? Das habe ich heute Nachmittag mit Eugen Brüsch besprochen, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Herr Brüsch, ich habe gelesen, in vielen Pflegeheimen herrscht immer noch die Angst vor Ansteckung und sie öffnen nicht.
Frau Geuer, tatsächlich haben Sie vollkommen recht. Und das vor dem Hintergrund, dass 95% der Pflegeheimbewohner schon eine Erstimpfung bekommen haben und 73% selbst schon die Zweitimpfung. Das heißt, es gibt keine Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die besser in Bezug auf das Impfangebot versorgt worden ist, wie genau diese Gruppe. Aber, und jetzt wird es absurd, genau diese Gruppe hält sich seit über 12 Monaten in einem Lockdown auf, der strenger ist, wie jeder Privathaushalt in Deutschland ihn erleben würde.
Was sind denn die Gründe dafür? Was sagen die Heimleitungen denn dazu, dass sie zu Ostern keine Besuche zulassen?
Ja, zum einen geht es auch immer die Frage, sind es nur die Heimleitungen? Die legen beispielsweise ihre Öffnungskonzepte dann den Gesundheitsämtern vor. Und selbst die Gesundheitsämter gehen manchmal restriktiver oder offener mit dieser Frage um. Interessanterweise haben wir selbst bei den Landesregierungen nicht ein konsequentes Unterstützen für Öffnung wahrzunehmen. Das heißt, wenn es zusätzlich um eine Testpflicht geht, und zwar eine Testpflicht nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da tun sich viele Landesregierungen schwer. Warum, kann man auch einfach erklären. Da fehlt Jens Spahn der Mut, diese Testpflicht auf Bundesebene für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Altenpflege festzuschreiben.
Aber Bund und Länder haben doch am 24. März beschlossen, dass mit den weitreichenden Impfungen in Pflegeheimen Besuchsmöglichkeiten erweitert werden sollen.
Ja, sie haben es beschlossen, aber in einem Konjunktiv gehalten. Und wir haben selbst höchste Gerichte auf Landesebene, die sagen, zurzeit ist ja gar nicht geklärt, ob ein Geimpfter letztendlich das Virus weitergeben kann oder sich, und das ist die Voraussetzung, auch noch infiziert. Nun fragt man sich natürlich, kann das tatsächlich rechtfertigen, so schwer in den Grundrechten beschnitten zu werden? Und da sagen wir, nein. Wir müssen mit dem Virus leben und erst recht bei einer Gruppe, die ja letztendlich als Zielkonzept für ganz Deutschland gilt. Da wollen wir ja hin, dass sich über 75% der Menschen zu einer Impfung entscheiden. Und wenn das im Kleinen nicht geschieht und die Restriktion so hart ist, so tief die Menschen im Mark und Bein trifft, da fragt man sich, was soll dieses Konzept dann bundesweit, wenn wir als Politik, so haben wir den Anschein, selbst nicht daran glauben. Ich frage mich, nach über 3 Monaten muss das endlich klar sein.
Das klingt ja so nach einem Glücksspiel, dass man das Glück haben muss, das richtige Gesundheitsamt in der Stadt zu haben, das solche Besuche ermöglicht. Und manche von den Angehörigen sprechen auch von Freiheitsberaubung.
Frau Geuer, das, tatsächlich ist es Freiheitsberaubung. Und wer so tief eingreift, der kann ja die Freiheit nicht auf dem Glücksspielmarkt erwerben, sondern er hat sie durch die Verfassung garantiert zu erhalten. Und natürlich erleben wir, wie auch andere Gerichte, beispielsweise bei den Besuchsrechten breiter und weiter werden. Aber noch einmal, was habe ich von einem Besuchsrecht, das ich 48 Stunden vorher anmelden muss, den Zeitraum auch klarlegen muss? Was ist das für ein Besuchsrecht, wenn 95% der Heimbewohner geimpft sind? Das ist überhaupt keins. Wir stellen aber auch fest, dass die Instrumente, die uns da weiterhelfen würden, ausbleiben. Also bundesweite Testpflicht bei den Mitarbeiterinnen der Altenpflege und darüber hinaus auch ganz wichtig zu klären, wir können mit dem Risiko leben, weil eine Impfung bringt uns auch in der Altenpflege weiter, nämlich dem Ziel zu sagen, mit dem Virus, selbst wenn man infiziert ist, wird man leben können. Ich frage mich, warum die Bundeskanzlerin, warum die Ministerpräsidentin der Länder auch tatsächlich das nicht endlich realisieren und klar festschreiben, und zwar nicht in schönen Absichtserklärungen, in Konjunktiven verklausuliert, sondern klar und eindeutig.
Herr Brisch, Sie haben Verfassungsbeschwerde eingelegt. Was erhoffen Sie sich?
Es muss endlich das höchste deutsche Gericht entscheiden, dass weitere Freiheitsbegrenzungen und Einschränkungen für geimpfte Pflegeheimbewohner nicht hinnehmbar sind, dass das nicht zu akzeptieren ist. Ich weiß von Fällen, dass die Menschen an Einsamkeit gestorben sind, weil sie niemand mehr besuchen durfte. Ich weiß von Fällen, wo über 2 Wochen niemand nachgeschaut hat, wo in den Heimen beispielsweise auch die festen Mitarbeiter gar nicht mehr da waren, weil sie nämlich entweder infiziert oder in Quarantäne waren und dann Fremdarbeiter dort gearbeitet haben, die überhaupt keine Beziehung hatten zu diesen Pflegebedürftigen. Und wenn wir beispielsweise jetzt für eine Zukunft Pflege werben, dann ist das Hohn und Spott im Verhältnis zu dem, was in der Altenpflege zurzeit organisiert ist. Das heißt, wir verlieren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hoch engagiert sind, die was tun wollen. Aber wir dürren dieses Ergebnis so aus, dass wir kaum die Guten behalten können.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja heute erklärt, dass es dringend weitere Gespräche mit Pflegeverbänden geben müsse, um bessere Arbeitsbedingungen in der Branche zu erreichen. Was würden Sie in einem Gespräch Herrn Spahn sagen?
Verantwortung in der Pflege bedeutet, warum kann beispielsweise die medizinische Grundpflege nicht eine Pflegekraft verordnen und verantworten? Warum gelingt es uns in Deutschland nicht, den Pflegeberuf aufzuwerten und flexibler zu machen? Zurzeit haben immer nur die gestellten Kräfte die Möglichkeit, über ihren Zeitkontingent letztendlich zu entscheiden. Also Leiharbeit schafft Flexibilität, Festanstellung schafft sie nicht. Das ist doch aberwitzig. Es muss aufhören damit, dass heute Leute am Donnerstagabend erfahren, leider wird es bei dir nichts mit dem Karfreitag. Kannst du nicht, obwohl du Ostern frei haben wolltest. Und genau diese Lückenbüßerei, die Vereinbarkeit von Pflege, Beruf, von Kindern, das ist nicht Bestandteil eines Konzepts dieser Bundesregierung.
Bis sich dieses Konzept ändert, wird wahrscheinlich noch viel Zeit vergehen. Was raten Sie jetzt den Heimen, jetzt vor Ostern, um den Wunsch nach gemeinsamen Feiern gerecht zu werden?
Mit einem täglichen Testen, mit 2-mal wöchentlichen PCR-Test müssen wir den Mut haben, Ostern zu feiern als das, was es ist, als Teil dessen, was es auch als Familienfest wahrzunehmen. Und genau das muss uns endlich gelingen. Das letzte Osterfest im letzten Jahr war ein Trauma. Ich befürchte aber, dass zu wenige den Mut haben, dieses Trauma tatsächlich zu öffnen, obwohl die Pflegebedürftigen in den Heimen durch die Impfung besser geschützt sind als jeder quer durch diese Republik.
Sagt Eugen Brüsch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Mit ihm habe ich über die aktuelle Situation in den Pflegeheimen gesprochen. Das Rote Rathaus in Berlin ist nicht nur rot wegen seiner leuchtenden Ziegelsteine, es ist auch meist rot regiert gewesen. Es gab nur drei Hausherren der CDU. Am 26. September wählt nun auch das Land Berlin. Der regierende Bürgermeister von der SPD, Michael Müller, tritt nicht wieder an. Umfragen 2019 hatten ergeben, dass er der unbeliebteste Landeschef in ganz Deutschland ist. Jetzt will er in den Bundestag wechseln. Und Spitzenkandidatin der SPD ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie ist bekannt und in Berlin beliebt. Aber trotzdem steht die SPD mit ihr nicht auf Platz 1 in der Wählergunst. Beliebter, zumindest derzeit, sind die Grünen. Deren Kandidatin heißt Bettina Jarasch. Schon mal von ihr gehört? Nein? Genau das ist ihr Problem. Claudia van Laak hat Giffey und Jarasch begleitet.
Ich lade alle auf einen Spaziergang mit mir ein, hat Bettina Jarasch vor kurzem gesagt. Also los. Unterwegs im Regierungsviertel entlang der Spree, der Blick fällt auf das Reichstagsgebäude, die knallblaue Bundestagskita, das Paul-Löbe-Haus mit den vielen Abgeordnetenbüros. Hier hat Bettina Jarasch jahrelang als Referentin gearbeitet, in der Fraktion der Grünen. Einige Jahre lang war sie Berliner Landesvorsitzende der Partei, jetzt ist sie die Spitzenkandidatin. Bettina, wer? Fragen sich gerade viele Berlinerinnen und Berliner. Eine Unbekannte will regierende Bürgermeisterin werden.
Naja.
Zugegeben, ganz so unbekannt ist die 52-jährige Katholikin nicht. Immerhin hat jeder Vierte in der Hauptstadt ihren Namen schon einmal gehört.
Wir stehen ernsthaft zur Wahl. Es ist sehr gut möglich, dass wir die stärkste Kraft werden. Und deswegen wollen die Leute einfach wissen, wer die Frau ist, die da an der Spitze steht und die regierende Bürgermeisterin werden will. Und insofern, sage ich mal, ist die Tatsache, dass mich Leute noch nicht kennen, eher ein Grund, mich unbedingt kennenlernen zu wollen. Und daraus kann ich ja was machen.
Was in Corona-Zeiten nicht leicht ist. Tägliche Videokonferenzen, Spaziergänge, kleine Ortstermine, mehr ist nicht möglich. Doch diese Formate kommen Bettina Jarasch entgegen. Wirkt sie hinter dem Rednerpult steif und eher uninspiriert, punktet sie in persönlichen Begegnungen.
War das Ihre Frage?
Die langen dunklen Locken fliegen, zu klobigen schwarzen Boots trägt die grüne Spitzenfrau ein schreiend rotes Plissé-Kleid. Jarasch gilt als Moderatorin, als Brückenbauerin zwischen den beiden ausgeprägten Flügeln der Berliner Grünen. Die Wahlkampfthemen liegen auf der Hand. Klimaschutz und Verkehrswende, Antidiskriminierung, Mieterschutz. Die SPD, die derzeit den regierenden Bürgermeister stellt, ist für die grüne Spitzenkandidatin eine Partei von gestern.
Ich sehe wenig Antworten auf die Zukunftsfragen tatsächlich in dieser Stadt.
Nicht einig sind sich die Grünen in ihrer Haltung zum derzeit laufenden Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Die Aktivisten wollen all die Unternehmen enteignen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Die Analyse der Initiative teilen wir, sagt Bettina Jarasch, nicht aber den Weg. Im Wahlprogramm der Grünen heißt es dazu etwas verschwurbelt: Wir würden uns wünschen, dass die Umstände uns nicht zwingen, die Vergesellschaftung als letztes Mittel anzuwenden.
Ich werde nur abstimmen für Dinge, die verfassungsfest sind, für Instrumente, die mich überzeugen. Das vorgeschlagene Instrument einer Vergesellschaftung ab 3000, also einer quantitativen Größe, ab der dann vergesellschaftet wird, sehen wir aus vielen Gründen kritisch.
Da gibt es einige in der Stadt, die glauben, dass die Vergesellschaftung, die Enteignung das richtige Mittel ist. Ich glaube nicht, dass das richtige Mittel ist.
Ist dagegen die klare Haltung der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey, die mit ihrem Programm, aber auch äußerlich, die eher konservativen Wählerinnen und Wähler in der Hauptstadt anspricht. Die blonden Haare immer streng hochgesteckt, trägt sie Kostüme, Etui-Kleider und Pumps.
So, hallo allerseits. Guten Tag. Ja, freut mich, Sie wiederzusehen.
Unter dem Hashtag Herzenssache Berlin ist die Bundesfamilienministerin unterwegs auf Wahlkampftour, ungeachtet der Pandemie. An diesem Nachmittag lässt sie sich in der Rummelsburger Bucht den Wohnungsneubau des landeseigenen Unternehmens HOWOG zeigen.
So, hier entsteht der Wohnungsbau, den wir dringend brauchen. Sehr gut. Ja, sehr toll.
Wie groß der Bedarf ist, zeigen diese Zahlen. Für jede dieser Wohnungen, Quadratmeterpreis zwischen 6,50 und 11 Euro, gab es 100 Bewerbungen. Oh mein Gott, entfährt es der SPD-Spitzenkandidatin, bevor sie, wie so oft, direkt angesprochen wird. Diesmal ist es eine Rentnerin, die sich darüber beschwert, dass in ihrer Nachbarschaft alte Bäume gefällt wurden.
Also pünktlich, kurz vor Felgenehmigungsende, wurden 26 Bäume gefällt. Das sieht aus dort wie ein Schweinestall, diese
Ecke. Gerade, ja.
Diese Ecke,
ja.
Wie bitte?
Ja.
Jetzt vor kurzem. Die Bürger ringsherum, keine einzige Info. Ich habe es ans Bezirksamt geschrieben, weil ich mich einfach mal informieren wollte.
Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, da sind ja die Grünen verantwortlich, stellt die SPD-Landeschefin sofort klar. Dann legt sie ihre rechte Hand aufs Herz und sagt: Ich bin übrigens Franziska Giffey.
Ja, ja, Sie sind ja bekannt. Ja.
8 von 10 Berliner kennen Franziska Giffey bereits. Ihre Sympathiewerte sind hoch. Gäbe es eine Direktwahl, wäre sie die klare Favoritin. In den Umfragen liegt ihre SPD allerdings mit 18 Prozentpunkten nur auf Platz 3. Doch Giffey wirkt entschlossen. Sie sei angetreten, den Kampf zu gewinnen.
Ich möchte, dass die Leute wissen, wofür wir stehen. Deshalb fokussieren wir uns. 5 Bs für Berlin. Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. Und das ist das Programm der SPD pur. Wir wollen eine lebenswerte Stadt und wir werden mit den Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir genau das auch erreichen können.
Keine Koalitionsaussage also, im Gegensatz zu Bettina Jarasch, die R2G mit SPD und Linkspartei gerne fortsetzen will. Unter Führung der Grünen. Und die CDU hat derzeit auf Platz 2 der Umfragen. Spitzenkandidat Kai Wegner hat das gleiche Problem wie seine grüne Konkurrentin Bettina Jarasch. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner kennt ihn nicht.
Claudia van Laak über Giffey und Jarasch, zwei Frauen im Wahlkampf um den Posten der regierenden Bürgermeisterin in Berlin. Wir bleiben noch in Berlin und auch bei der anstehenden Wahl zum Abgeordnetenhaus im September. Denn da gibt es welche, die würden sehr gerne bei dieser Wahl ihre Stimme abgeben. Sie dürfen es aber nicht. Es geht um Gefangene in der JVA Heidering. Diese Inhaftierten sind keine, die eine schwere Straftat gegen die Bundesrepublik verübt haben. Also zum Beispiel Hochverrat oder verfassungsfeindliche Sabotage. In solchen Fällen kann nämlich ein Richter durchaus das aktive Wahlrecht für mehrere Jahre entziehen. Hier in unserem Fall geht es nicht um die Straftat, sondern um den Standort der Justizvollzugsanstalt. Der ist in Berlin. Und der ist in Brandenburg, genau. Und wer da in der JVA gemeldet ist, kann nicht in Berlin wählen, auch wenn er eigentlich Berliner ist und an der dortigen Politik auch teilhaben will. Dem steht das Meldegesetz entgegen. Und deshalb wollen nun mehrere Gefangene klagen. Timo Stukenberg mit der ganzen Geschichte.
Jens Schink beschreibt sich selbst als politisch interessiert. Er nimmt regelmäßig an Wahlen teil und ist sogar in die Berliner CDU eingetreten. Doch sein politisches Engagement liegt aktuell auf Eis. Schink sitzt unter anderem wegen Betrugs im Gefängnis.
Ja, die meisten Wahltage, ob das jetzt zum Landtag oder zur Bundestagswahl waren, waren eher stressig, weil ich mich meistens auch als Wahlhelfer angemeldet hatte und die auch händeringend gesucht werden, sodass ich jedes Mal irgendwie einen Platz, eine Stelle bekommen habe. Zuletzt sogar als Wahlvorsteher, stellvertretender Wahlvorsteher.
Doch Ende September, bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl, darf er seine Stimme voraussichtlich nicht abgeben, erzählt er über das Anstaltstelefon der JVA Heidering. Dort ist Schink seit Juni vergangenen Jahres inhaftiert. Wie mehr als 60 seiner Mitgefangenen kann er in diesem Jahr nicht über die Berliner Politik mitbestimmen. Denn er sitzt zwar in einem Berliner Gefängnis, weil dieses aber in der brandenburgischen Gemeinde Großbeeren steht, ist er mit Wohnsitz in Brandenburg gemeldet und bekommt aus Berlin daher keine Wahlunterlagen.
Also die Rechtslage ist klar, die JVA Heidering ist in Brandenburg.
Also sind die Gefangenen in der JVA Heidering in Brandenburg gemeldet und sind in Brandenburg wahlberechtigt. Das heißt, sie können an der Landtagswahl in Brandenburg teilnehmen, aber nicht an der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin.
Sagt Jan Oelbermann. Er ist Richter am Verwaltungsgericht Potsdam und Autor des Buches Wahlrecht und Strafe.
Problematisch ist dies, weil die Gefangenen in der JVA Heidering Gefangene praktisch des Landes Berlin sind und dort auch das Strafvollzugsgesetz des Landes Berlin Anwendung findet. Sie auch in weiten Teilen der Strafvollstreckungskammern jedenfalls des Landgerichts Berlin, die für die zuständig sind, aber die Gefangenen dann faktisch keinen demokratischen Einfluss auf diese Regelung ausüben können.
Wer in Deutschland ein Verbrechen begeht und zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wird, der kann während der Haftzeit nicht gewählt werden. Das aktive Wahlrecht, also das Recht zu wählen, behalten jedoch fast alle Gefangenen. Die Strafvollzugspolitik ist Ländersache. Deswegen gehe es bei den Landtagswahlen darum, ob die Betroffenen dieser Politik darüber mitbestimmen können, sagt der Verwaltungsrichter.
Und außerdem ist es ja auch Teil der Resozialisierung oder der Idee des Strafvollzuges, dass man sagt, wir wollen die Gefangenen wieder zu mündigen Bürgern machen, oder sie bleiben mündige Bürger, aber wir wollen sie auch erziehen, in die Gesellschaft zurückzukommen. Und dazu gehört das Wahlrecht auch als Kernbestandteil.
Die Berliner Justizverwaltung teilt auf Anfrage des Deutschlandfunks mit, dass Inhaftierte in der Justizvollzugsanstalt Heidering durchaus an der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus teilnehmen können, wenn sie die Wahlrechtsvoraussetzung erfüllen. Das heißt, sie müssen volljährig sein und dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Und sie brauchen einen Wohnsitz in Berlin. Doch gerade das sorge für eine Selektion unter den Gefangenen, sagt der Inhaftierte Jens Schink.
Es gibt natürlich noch welche, die haben einen Wohnsitz in Berlin. Sind bei ihren Eltern gemeldet oder bei ihren Freundinnen oder so. Die keine Wohnung mehr haben, so wie ich, weil ich halt im offenen Vollzug in Berlin war, meine Wohnung gekündigt hatte, darf jetzt nicht mehr dran teilnehmen, obwohl gerade ich dran teilnehmen möchte. Andere wollen es nicht, die dürften und wollen nicht und ich will und darf nicht.
Von den 568 Gefangenen in der JVA Heidering, rechnet die Justizverwaltung vor, hat, Stand Mitte März, weniger als die Hälfte einen deutschen Pass. Von den Inhaftierten mit deutschem Pass sind wiederum 66 Gefangene mutmaßlich haftbedingt in Brandenburg gemeldet. Sich in ein anderes Gefängnis verlegen zu lassen, um in Berlin wählen zu dürfen, sei nicht möglich. Sich vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus umzumelden, sei ebenfalls nicht möglich. Die Gefangenenzeitung Der Lichtblick ist empört.
Der Lichtblick, guten Tag.
Redakteur Andreas Bach, selbst Berliner Insasse in der JVA Tegel, sieht den grünen Justizsenator Dirk Behrendt in der Pflicht. Der wisse nämlich schon seit 2 Jahren über das Problem Bescheid.
Er war mal hier im Lichtblick bei einem Interview zugegen. Da wurde er schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Situation die ist, dass die Leute oder beziehungsweise die Inhaftierten, die sich auf Brandenburger Gebiet befinden und in der JVA Heidering untergebracht werden, dass die ja hier in Berlin nicht wählen können. So, das hat er dann damals irgendwie so ein bisschen ignoriert oder versuchte das zu ignorieren. Berliner, die auch in Berlin wählen wollen und dürfen aber nicht in Berlin wählen, ist schon ein kleines, starkes Stück.
Die JVA Heidering wurde vor ziemlich genau 8 Jahren feierlich eröffnet und war damals schon hoch umstritten. Der Grünen-Politiker Dirk Behrendt nannte es, damals noch in der Rolle des Oppositionspolitikers, das überflüssigste Gefängnis Deutschlands. Mittlerweile ist Behrendt als Justizsenator für die JVA verantwortlich. Auf die Frage, welche Lösung er für das Wahlproblem der Insassen gefunden habe, antwortet Behrendts Sprecher, man habe auf Anfrage die Rechtslage regelmäßig erläutert. Das Problem liege im Bundesmeldegesetz, wonach die Gefangenen in der JVA Heidering nun mal in Brandenburg angemeldet seien, wenn sie keinen anderen Wohnsitz in Berlin hätten. Das sei ein Bundesgesetz und liege nicht in der Kompetenz der Länder, also nicht in der des grünen Justizsenators. An dem in Brandenburg gemeldeten Inhaftierten Jens Schink dürfte er keinen Wähler verloren haben. Der Gefangene ist seit 5 Jahren CDU-Mitglied.
Ich bin jetzt nicht unbedingt der CDU-Justizpolitik zugeneigt. Also wie gesagt, ich bin natürlich CDU-Wähler und der Großteil der CDU-Politik ist schon, also steht schon im Einklang mit dem, was ich denke, aber es gibt überall Verbesserungsmöglichkeiten. Genau deswegen bin ich auch in die Partei eingetreten.
Doch auch von seiner eigenen Partei kann Schink wohl kaum Unterstützung erwarten. Die Berliner CDU teilt auf Anfrage lediglich knapp mit, dass das Problem ja schon lange bekannt sei. Gelöst hat sie es als Regierungspartei auch nicht.
Timo Stutenberg über Inhaftierte in der JVA Heidering in Brandenburg, denen die Teilnahme an der Wahl in Berlin verwehrt ist. Wird nicht alles getan, um Ärztinnen und Ärzten das Arbeiten und Leben auf dem Land schmackhaft zu machen? Überall in Deutschland, wo Land ist, da herrscht bitterer Ärztemangel. In Schleswig-Holstein hat die Landesregierung Ende März die ersten Stipendien für Medizinstudierende ausgelobt. 500 Euro im Monat, wenn sie sich später für 2 Jahre als Landarzt oder Ärztin verpflichten. Das gibt es auch in anderen Bundesländern. Im Saarland versucht die Landesregierung mit einem anderen Mittel den Ärztemangel zu beheben. Dort haben bereits 40% der Landärzte das 60. Lebensjahr überschritten. Die Landesregierung setzt jetzt auf die Landarztquote. Das heißt, ein bestimmter Prozentsatz der Studienplätze für Humanmedizin geht an die Bewerber, die sich verpflichten, nach dem Studium und einer Facharztausbildung 10 Jahre in den ländlichen Regionen zu praktizieren. Die ersten haben bereits ihr Studium begonnen. Tonja Koch hat sich mit einigen getroffen, und zwar dort, wo sie einmal die Menschen auf Herz und Nieren prüfen sollen.
Es ist 19 Uhr. In seiner Bliskastler Landarztpraxis verabschiedet Professor Johannes Jäger seinen letzten Patienten.
Hallo, danke schön fürs Warten.
Wer Landarzt werden möchte, sollte wissen, worauf er sich einlässt.
Genau, und das ist jetzt nochmal hier ein Landstrich, der sind noch gut bevölkert, ja. Wo diese jungen Kolleginnen und Kollegen dann in Zukunft hinkommen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Die sollen ja auch dorthin gehen, wo im Moment keiner gerne freiwillig hingeht.
Darüber müsse sich jeder klar sein, der sich über die Landarztquote auf einen Studienplatz in der Humanmedizin bewirbt, sagt Tillmann Brünken. Er ist einer von 22, die im vergangenen Wintersemester das Studium an der Universität des Saarlandes aufgenommen haben.
Das ist auch noch ein zentraler Aspekt gewesen, weswegen ich beispielsweise mich über die Landarztquote nur im Saarland beworben habe. Weil mir war es wichtig, dass ich halt selbst auch schon eine Vorstellung davon habe, wo es denn ungefähr später beruflich hingehen könnte. Und da war mir halt ja nur das Saarland, weil ich halt jetzt schon auch eine Zeit lang hier lebe, sozusagen präsent genug.
Allerdings hält das flächenmäßig kleine Land keine großen Überraschungen bereit, findet Daniela Aweiler.
Da das Saarland einfach doch verhältnismäßig klein ist, ist es eigentlich relativ egal, wo man ist, weil man ja jeden Punkt in spätestens einer Stunde erreicht hat.
Sie ist Anfang 30 und von Beruf Physiotherapeutin. Tillmann Brünken, inzwischen Mitte 20, hat bereits eine Ausbildung als Krankenpfleger erfolgreich abgeschlossen. Beide hätten sich dadurch bereits ein Bild davon machen können, was sie im Arztberuf erwarte. Das gilt auch für Niklas Kunzler, der im Rettungsdienst gearbeitet hat. Der 21-Jährige ist sich bewusst, dass ein Studium über die Landarztquote bedeutet, dass er sich für einen langen Zeitraum verpflichtet, dabei zu bleiben.
Das sollte keine Entscheidung sein, ich mache das, weil ich nichts Besseres finde, weil man halt einfach wirklich eine 10-jährige Bindung hat. Und wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet, 10 Jahre Studiumzeit mit Facharzt, nochmal 10 Jahre gebunden, sind wir schon bei 20 Jahren. Auf mich gerechnet sind das 41 Jahre. Und mich danach nochmal umzupolen, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb sollte das wirklich eine Entscheidung sein, mit der man sehr zufrieden ist und mit der man auch wirklich ja, eins ist.
Im Bewerbungsprozess um einen Medizinstudienplatz über die Landarztquote zähle neben dem Abitur und der TMS, der medizinischen Eignungsprüfung, auch die Qualifikationen, die im medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Bereich erworben worden sind. Wer die Eingangsvoraussetzungen erfüllt und es in die zweite Runde schafft, wird einem Auswahlgespräch unterzogen, das dazu dient, soziale Kompetenzen der Bewerber zu eruieren. Denn diese seien für einen zukünftigen Allgemeinmediziner unerlässlich, sagt Professor Jäger, der an der Universität des Saarlandes für deren Ausbildung verantwortlich ist.
Für die Allgemeinmedizin sage ich immer frech zu meinen Studenten, möchte ich nur die Besten haben. Ja, das heißt also, ich möchte niemanden haben, für den Allgemeinmedizin eine Ausflucht ist, weil er andere Dinge nicht erreichen kann, sondern Allgemeinmedizin ist ein eigenständiges Fach, für das es eine sehr breite Ausbildung braucht, aber auch eine sehr weit fortgeschrittene Kompetenz in Dingen wie Empathie, soziale Kompetenz auch und sehr gute Kommunikation.
Die Standesorganisation der Ärzte kritisiert an der Quote, dass sich die jungen Leute sehr früh auf eine medizinische Richtung festlegen müssten. Greg Frost, Vorsitzender des Marburger Bundes im Saarland.
Also ich finde, das nimmt man den Leuten auch, sich aufs Studium voll einzulassen und zu entscheiden, was entspricht denn meinen Neigungen. Ja? Auch die Krankenpflegerin und der Krankenpfleger oder der Rettungsassistent haben ja nur einen Teil gesehen während ihrer Ausbildung. Und dann kommen sie ins Studium, wo sie so das Vollbild der Medizin, der Möglichkeiten kennenlernen und sind dann aber schon von vornherein festgelegt.
Derlei Bedenken teilen Daniela Ahrweiler und Niklas Kunzler nur bedingt.
Ich finde es eigentlich schon ganz schön, dass man eben diese Chance hat, irgendwann sagen zu können, hey, ich darf so eine Praxis übernehmen. Und ich darf dann auch die Leute persönlich kennenlernen. Ich darf die über Jahre begleiten. Also das finde ich schon ganz schön.
Patienten auf Dauer mitzunehmen, über einen längeren Zeitraum zu betreuen, was ja auch im landärztlichen Bereich ja auch üblich ist, dass man auch einen persönlichen Draht zu seinen Patienten hat. Ja, da war die Wahl für mich eigentlich relativ leicht, mich darauf zu bewerben, weil das auch dem entspricht, was ich mir für mich vorstellen kann.
Auch dafür, dass Studierende, die vorzeitig aus dem Programm aussteigen, mit Vertragsstrafen in Höhe von bis zu 250.000 Euro belegt werden, zeigen die Kandidaten ein gewisses Verständnis. Tilman Brünken.
Wenn sich jetzt ein Bundesland dazu entscheidet, unabhängig vom normalen Zulassungsverfahren noch weitere Studenten zuzulassen, dann denke ich mal, aus der Sicht der Landesregierung ist es dann auch gerechtfertigt zu sagen, wenn wir das so machen, dann wollen wir auch sicherstellen, dass die Studenten danach auch hier tätig werden.
Grundsätzlich stelle sich jedoch die Frage, ob die Quote der richtige Ansatz sei, um der ärztlichen Unterversorgung auf dem Land zu begegnen, findet Greg Frost.
Ich glaube, bis die Ersten ausgebildet sind in diesem langen Zeitraum, um den es geht, bis dorthin wird man schon gezwungen gewesen sein, die Versorgung auf dem Land ganz anders zu gestalten.
Auch Professor Jäger hält die Landarztpraxis heutigen Zuschnitts nur mehr für ein nostalgisches Relikt.
Die Einzelpraxis ist tot. Die Zukunft sind Praxisverbünde.
Der eingeschlagene Weg, Ärztenachwuchs speziell für den ländlichen Raum auszubilden, stünde dieser Entwicklung aber nicht entgegen. Nichts spreche dagegen, so Jäger, dass sich die künftigen Landärzte zu größeren medizinischen Versorgungszentren zusammenschlössen.
Tonja Koch über die saarländische Landarztquote im Medizinstudium. Es gibt viele Regeln in Deutschland und das bis nach dem Tod, wie zum Beispiel eine Sargpflicht, die einst aus hygienischen Gründen eingeführt wurde und auch deshalb, weil im Sarg die Verwesung schneller verläuft, aber auch aus Gründen der Menschenwürde. In früheren Jahrhunderten wurde der Sarg oft nur als Transportmittel genutzt, um die Leiche zum Friedhof zu bringen. Nur die Reichen ließen sich im Sarg begraben. Die anderen wurden in einem Tuch verhüllt in die Erde gelegt. Ähnlich dem, was in anderen Religionen bis heute Brauch ist, wie zum Beispiel bei den Muslimen. Die haben Auch wenn das beim Thema Beerdigung seltsam klingt, seit heute ein Grund zur Freude. Denn seit heute gilt in Bayern, dass die Sargpflicht aufgehoben ist. Und das bedeutet für die Muslime, dass sie ihre Angehörigen und Freunde nach islamischer Tradition beerdigen dürfen. In einem Leintuch, nach Mekka ausgerichtet. Burkhard Schäfer war mit bayerischen Muslimen auf dem Friedhof.
So ein Leichnam ist schwer. Zu dritt fassen Güla Sali und seine Kollegen an und betten den Verstorbenen in einen schlichten Kiefernsarg. Der Tote ist zusätzlich in ein weißes Leinentuch gehüllt, so wie es die muslimische Tradition vorsieht.
Es symbolisiert die Reinheit und auch natürlich, dass wir alle gleichgestellt sind bei Allah, dass jeder, egal was für eine Stellung wir hier auf dieser Erde haben, ob wir reich oder arm, ob wir eine Position haben oder nicht, wir sind alle gleich und daher auch die Farbe weiß.
Güla Sali hat sein Bestattungsinstitut Hakim Iguraba seit 11 Jahren, gleich gegenüber des neuen Münchner Südfriedhofs. Als Spezialist für islamische Beerdigungen ist er bundesweit tätig. Sali, blaues Hemd, weiße Kopfbedeckung, braune Hose und braune Weste, hat vor sich auf dem Schreibtisch 3 Handys liegen. Einen würdigen Abschied zu organisieren ist aufwendig. Und für Muslime in Deutschland mancherorts kompliziert. Denn eigentlich werden sie traditionell ohne Sarg bestattet, nur im Leichentuch.
Ich finde, dass einfach jeder Mensch seinen Verstorbenen so beerdigen sollte, so wie er es eigentlich für richtig empfindet. Ob es jetzt eine weltanschauliche Gedanken hat oder einen religiösen Gedanken hat oder auch andere Gedanken hat.
In 13 Bundesländern ist die Beisetzung ohne Sarg inzwischen erlaubt. Bestattungsgesetze sind Ländersache und das macht es für islamische Bestatter wie Güla Sali schwierig.
Wir haben natürlich die Problematik, dass wir in Erklärungsnot kommen. Warum denn in Deutschland da und da in dieser Stadt denn es möglich ist und wieso denn hier in München zum Beispiel nicht?
Der 42-Jährige muss also viel erklären. Einerseits den Angehörigen die deutsche Gesetzeslage, andererseits der Gesellschaft die religiösen Normen.
Wir kommen aus der Erde und kehren zu der Erde zurück und werden von dieser Erde wieder auferstehen. Natürlich, der Leichnam sollte so schnell wie möglich zur Erde zurückkehren. Der Sarg verhindert es aber ein bisschen natürlich oder verzögert es. Und daher ist eine sarglose Bestattung im Islam eigentlich sehr, sehr wichtig.
Das sagt auch Arif Taschtelen, SPD-Abgeordneter im Bayerischen Landtag und in seiner Fraktion Sprecher für Integrationspolitik. Seit mehr als 10 Jahren hat er sich im Parlament dafür eingesetzt, dass die bayerische Bestattungsverordnung geändert wird und ist immer wieder an der regierenden CSU gescheitert.
Das waren dicke Sargbretter, die ich bohren musste. Eine plausible Erklärung, warum es so lange gedauert hat, keine Ahnung. Das eine war der Grund, dass die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag an einer Bestattungskultur, wie sie in Bayern gewachsen ist, festhalten wollte. Ich kann mich an Parlamentsdebatten erinnern, wo Kolleginnen und Kollegen daran erinnert haben, dass auch Jesus nicht in einem Sarg bestattet wurde.
Bestatter sagen, die Sargpflicht habe auch hygienische Gründe, etwa um andere vor Infektionen zu schützen, wichtig gerade in Corona-Zeiten. Zudem sei der geschlossene Luftraum hilfreich für die Verwesung. Indes, unbedingt notwendig seien Särge meistens nicht. 2019 kommt in Bayern tatsächlich Bewegung in die Sache. Der Landtag beschließt, dass künftig die, Zitat, Bestattung in einem Leichentuch ohne Sarg aus religiösen und weltanschaulichen Gründen zulässig sein soll. Dann allerdings verzögert sich die Verordnung im Bayerischen Gesundheitsministerium. Der Abgeordnete Arif Taschtelen wird vertröstet, mehr als 1 Jahr lang. Im Januar 2021 schreibt der Gesundheitsminister Klaus Holleczek, der Landtagsbeschluss müsse endlich umgesetzt werden.
Daraufhin habe ich eine Antwort bekommen, dass der Herr Minister fest davon ausgeht, dass die geänderte Bestattungsverordnung zum 1. April 2021 in Kraft treten wird.
Anschließend können die Träger der Friedhöfe, meist die Kommunen, entscheiden, ob sie die Sargpflicht lockern.
Bei einem Tod ist natürlich die Gefühlswelt auch eine ganz andere und in den Momenten möchte man schon auch wissen, gehöre ich mit meiner Kultur, mit meiner Tradition zu diesem Land, in dem ich 50 oder 60 Jahre lebe, das Bundesland, was ich als meine Heimat bezeichne, oder sind meine Traditionen hier nicht willkommen?
Auf einigen Friedhöfen in Bayern gibt es schon seit längerem muslimische Gräberfelder, in München, Nürnberg und Augsburg etwa. Auch im oberbayerischen Penzberg, sagt die Religionspädagogin Gönül Yerli, Vizedirektorin der dortigen islamischen Gemeinde. Auf diesen Friedhöfen sind religiöse Rituale wie die Totenwaschung und die Ausrichtung nach Mekka möglich. Und künftig auch die sarglose Bestattung, die, sagt Yerli, eine jahrhundertelange Geschichte habe.
In der Zeit des Propheten Mohammed gab es schlichtweg auch wenig Gehölz in der Wüste, so dass man nicht nur Muslime ohne Sarg beerdigt hat, sondern die gesamte Gesellschaftsordnung der damaligen Zeit hat diese Art der Beerdigung bekommen, also das heißt ohne Sarg.
Indes gibt es heute hierzulande auch Muslime, die kein Problem damit haben, in einem Sarg beerdigt zu werden, so die Erfahrung des Bayerischen Bestatterverbandes. Gönül Yerli bestätigt das.
Die Sargbestattung ist theologisch eine umstrittene Sache. Es gibt Theologen, Theologinnen, die sich dazu äußern und sagen, Sarg ist eigentlich gar nicht so das Ausschlaggebende. In den muslimischen Ländern selbst ist tatsächlich eine Bestattung ohne Sarg vorgesehen.
Die Religionspädagogin sieht die Lockerung der Sargpflicht in Bayern als Signal der Integration.
Muslime sind Menschen, die hier sich auf ein dauerhaftes Leben eingerichtet haben. Und das bedeutet, auch über dieses Leben hinaus ein Seelenheil hier erlangen wollen. Natürlich sehen sich auch Muslime in dieser Bringschuld, auch über ihre Traditionen nochmal nachzudenken. Aber dass sich auch hier die Politik bzw. auch die Gesellschaft mit öffnet, so dass dieses Seelenheil auch gewahrt werden kann.
Wir befinden uns jetzt hier auf einem von unseren islamischen Gräberfeldern. Die sind alle natürlich Richtung Mekka ausgerichtet. Hier sehen Sie einen Stein, wo dann der Leichnam aufgebahrt wird und wir dann hier das Totengebet verrichten.
Der Bestatter Güler Sali zeigt die beiden islamischen Bereiche auf dem Münchner Südfriedhof mit jeweils mehreren Dutzend Gräbern. Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese kaum von den Nachbargräbern. Etliche haben einen Grabstein, obwohl der in der muslimischen Tradition nicht vorgeschrieben ist.
Im Islam gibt es aber eigentlich keinen Grabschmuck. Natürlich ist es zu bedenken, dass man hier im Lande sich natürlich auch ein bisschen abschaut von den anderen Gewohnheiten. Wir empfehlen aber, schlicht zu bleiben, weil der Verstorbene geht mit seinen eigenen Taten zu Allah und hat mit der Welt oder mit dem, was über ihm ist, eigentlich wenig zu tun.
Noch werden Schätzungen zufolge 50-80% der in Deutschland verstorbenen Muslime im Herkunftsland beerdigt, nicht zuletzt wegen der Sargpflicht. Allerdings dürften sich mehr und mehr für ein Begräbnis hierzulande entscheiden, auch mit Blick auf Familie und Freunde, sagt der Landtagsabgeordnete Arif Taşdelen.
Man kann nicht jede Woche nach Istanbul oder Anatolien fliegen, um den Angehörigen am Grab zu besuchen. Man hat schon auch teilweise das Bedürfnis, dass man einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen mal schnell zum Friedhof fährt und sich einfach mit dem Menschen unterhält, den man geliebt hat und verloren hat.
Burkhard Schäfers über die Sargpflicht, die nun auch in Bayern entfällt. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und jetzt noch einen informativen Radioabend.